Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor, des 21. Sonntags im Jahreskreis. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch wieder dabei. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin. Wenn wir die Texte dieses 21. Sonntags lesen, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso wie wir bei der Vorbereitung dieses Podcasts feststellen, uiuiui, ich sag mal so, die Gesamtaussicht der Texte klingt eigentlich ganz okay, da ist überall was Gutes drin, aber das Bild von Gott, das uns vermittelt wird, der Blick auf das Kommende und wie es zum Kommenden kommt, da ist echt einiges zu schlucken in den Texten. Und deswegen haben wir dieser Folge auch den Titel Anstößig gegeben, weil es sind Dinge drin, die beim Drüberlesen, wo man drüber stolpert, wo man hängen bleibt und sagt, echt jetzt?
Aber ich wähle mal einen seichten Einstieg und wir fangen erstmal mit was Schönem an. Wir sind im Buch Jesaja und aus dem Buch Jesaja kennen die meisten, direkt am Anfang steht die wunderbare Völkerwallfahrtsvision. Alle Völker werden zum Zion ziehen und den einen Gott anbeten, von dort die Tora empfangen. Und ja, am Sonntag kommen wir da fast an. Wir sind am Ende des Buches Jesaja und Gott bringt die Völker hin zum Zion. Ist doch ein wunderbares Bild.
Ja, das kann man durchaus so sagen und irgendwie, genau, heißt es zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem und es gibt irgendwie alle Nationen und Sprachen und so. Es klingt irgendwie sehr nach so, jetzt mal so ein versöhnliches Ende zum Ende des Jesaja-Buchs. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt so ein paar Twists da drin, die irgendwie irritieren und es gibt vor allen Dingen auch ziemlich viele Fragezeichen. Jedenfalls ist es mir beim Lesen des Textes gegangen. Da ist von einem Zeichen die Rede, da ist von Personen die Rede, die entrinnen und so weiter. Und man weiß oft gar nicht so ganz genau, wer ist denn eigentlich jetzt hier angesprochen? Also wer entrinnt, wer zieht hinauf wirklich? Aus welchen Leuten werden Priester genommen?
Genau, da hast du alle Buzzwords schon angesprochen, die wir jetzt nacheinander abarbeiten werden. Und ihr werdet es am Sonntag merken, wenn da der Text verkündet wird, der fängt an, ich kenne ihre Taten. Und man wundert sich direkt, wer sind denn ihre? Wer ist denn überhaupt gemeint? Und das ist der erste Schlüssel, den man in die Hand nehmen muss, um diesen Text aufzuschließen. Es geht hier wirklich um diese Völkerperspektive. Die Völker kommen in den Blick. Jetzt haben wir aber ein Problem. Im selben Kapitel, in dem wir sind, in Jesaja 66, kurz vorher, gibt es das große Endgericht gegen die Völker. Und die kriegen mal so richtig einen auf den Sack.
Da ist von Feuer die Rede, da ist von einem Schwert die Rede, das daherfährt. Also Harmonie klingt, und das, wir reden von den Versen 15 und 16, ja, über die wir ja gerade sprechen. Und wir steigen am Sonntag ein mit Vers 18. Da liegt also eigentlich nur ein Wimpernschlag zwischen diesem Großszenario und jetzt plötzlich diesem, ich kenne ihre Taten und sie kommen zusammen und guckt mal, kommt doch zu mir, zum Heiligen Berg.
Genau, und jetzt kommen wir zum zweiten Wort, was du eben schon geteasert hattest. Da wird auf einmal gesprochen von, da gibt es einige, die entronnen sind. So, das sind jetzt nämlich genau die aus den Völkern, die beim Völkergericht irgendwie geschafft haben, sozusagen vielleicht als Gerechte, dem Gericht entkommen zu sein. Und die werden auf einmal zu den großen Missionaren. Denn sie werden hinausgeschickt in die Welt. Und da muss man ganz kurz anmerken, ja, was passiert denn hier? Wir reden doch die ganze Zeit von den Völkern, aber die werden zu den Völkern geschickt. Das drehst du irgendwie im Kreis, die Argumentation. Da funktioniert doch was nicht, oder?
Ja, in der Tat. Es bleibt einfach etwas kryptisch, wer hier zu wem geschickt wird. Wahrscheinlich, so ist am naheliegendsten, wenn man den Text so ein bisschen versucht zu entschlüsseln, dann geht es darum, dass tatsächlich diejenigen, die irgendwie in den Nachbarvölkern, in den Völkern, mit denen der Gott Israels eine Geschichte hat, die eben durchaus ambivalent ist, aber ambivalent bedeutet eben nicht nur krisenhaft, sondern durchaus auch funktionierend, dass aus diesen eben einige, die entronnen sind, weil sie sich als gottesfürchtig und gerecht erweisen, von ihnen also welche geschickt werden. Und jetzt wird es witzig, weil es wird aufgezählt, Tarschisch, Pul und Lut, Tubal, Javan, ferne Inseln, die noch keine Kunde von Gott haben. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hatte keine Kunde von diesen Ländern. Ich musste erst mal gucken, worum es hier eigentlich geht. Ja? Also das sind ganz, ganz entfernte Völker. Völker, mit denen Gott bisher noch keine Geschichte hat. Also die Gerechten aus den Nachbarvölkern werden geschickt zu denen, die noch weiter weg sind, die bisher überhaupt keine Geschichte mit Gott hatten.
Genau, der Kreis wird sozusagen noch größer gezogen. aus den Nachbarvölkern entrinnen also Leute, die für Gott zu Missionaren werden. Und jetzt machen wir es mal für unsere Welt konkret. Die bis nach Spanien geschickt werden, nach Griechenland geschickt werden, bis ans Schwarze Meer geschickt werden, die damalige bekannte Welt. So, erstmal für uns Christen klingt das ja jetzt alles irgendwie total toll. Das ist doch im Endeffekt Christentum so mal kurz angedeutet.
Es heißt ja sogar am Ende hier von Vers 19, sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Zu nichts anderem ist übrigens auch der Paulus aufgebrochen.
Also soweit, toller christlicher Text, aber im alttestamentlichen Buch. Jetzt gucken wir den Text mal weiter. Ihr müsst mal aber ganz kurz innehalten, bevor wir gleich weiter gucken und dann die Bewegung hin nach Zion gucken. Man darf nie vergessen, aus welcher Perspektive man das ja lesen kann. Das ist ein Buch für Israel geschrieben. Und da ist schon erstmal, worüber wir gerade so geredet haben, so, ja, das ist ja schön christlich, ist erstmal ein Hammer drinne, ne? Gott Israels schickt in die Welt hinaus, aber nicht die Israeliten oder nicht die Israeliten bringen jetzt Gott überall, sondern die fremden Völker, sogar aus den Völkern, die vorher Israel bekriegt haben, die gehen in die Welt und verkünden die Herrlichkeit Gottes. Erstmal, wow, was ist da denn los?
Eigentlich könnten wir jetzt sofort zum letzten Vers des Evangeliums springen, den ich nur kurz zitiere, wenn wir ihn dann gleich nochmal im Kontext hören. Da heißt es nämlich, da werden die Ersten Letzte sein und die Letzte Erste sein. Die Ersten eigentlich in der Perspektive des Jesaja-Buches ist das Volk Israel. Das sind eigentlich die, die ja mit rausgehen müssten. Die Letzten sind die, die noch nie von Gott gehört haben, sich überhaupt nicht zu ihm bekennen können, weil sie ihn nicht kennen. Und das Buch Jesaja, genau was du gerade sagst, sagt, na, die Israeliten, das sind eher mal die Letzten, die jetzt zu den nächsten Missionaren werden. Ich schicke die los, ja, die eigentlich in dieser Ambivalenzwelt hier leben, zwischen ich komme klar mit diesem Gott, ich komme nicht klar mit diesem Gott. Das sind die, die ich losschicke. Nicht die Erstverkünder eigentlich, an die man denken würde.
Jetzt werdet ihr am Sonntag merken, dass in der Mitte des Textes aber natürlich wieder die Perspektive auf Israel zurückkommt und Israel eben nicht auf einmal die Letzten sind, sondern die große Vision ist auch, dass Israel aus der Diaspora wieder zurückkehrt zur heiligen Stadt, ins verheißene Land, so wie von Gott gewollt. Also als wäre Israel doch wieder die Nummer eins, der Grund für alles. Aber auch da passiert etwas ganz, ganz Anstößiges für einen israelitischen Leser. Und da springen wir vielleicht mal ganz kurz in so einen ganz tollen Satz, nämlich den Vers 21 am Ende. Am Sonntag erklingt der nämlich bei der ersten Lesung.
Ich lese den mal vor. Da heißt es, und auch aus ihnen nehme ich einige zu levitischen Priestern, spricht der Herr.
So, das überhört man schnell. Da steht so ein auch und auch aus ihnen. Aus wem denn? Nicht aus den Israeliten, die zurückkommen, sondern aus den Völkern, die jetzt die Israeliten zurückbringen. Nimmt Gott einige, und jetzt kommt wieder der nächste Kracher, zu levitischen Priestern. Ganz kurze Erinnerung, die Leviten sind ein Stamm. Das ist eine Generationsfolge, die besonders berufen ist. Und sozusagen dieser besonderen, auserwählten Schar werden fremde Völker bzw. Menschen aus den fremden Völkern eingefropft, um am heiligen Tempel Dienst für Gott zu leisten.
Das eingefropft ist jetzt ein sehr botanisches Bild. Wir können uns aber auch noch mal den Bildern widmen, die in Vers 20 aufgemacht werden. Die klingen ein bisschen klassischer nach Wallfahrt und auch irgendwie nach Heiligtum, das angesteuert wird. Da ist nämlich die Rede von den Israeliten, die eigentlich aus der Zerstreuung herbeigebracht werden, eben aus all den Völkern als Opfergaben für den Herrn, auf Rossen und Wagen, in sänften Maultieren, auf Maultieren und Kamelen. Also diese ganze Wallfahrt kann man sich wirklich bildlich vor Augen führen. Und das, was wir ja schon in Vers 21 entdeckt haben, ja, das steht irgendwie so daneben. Also wir haben auf der einen Seite Israel, das zurückkehrt, auch aus der Diaspora, das wieder zum Tempelkult dazutritt. Ja, es ist wieder bei seinem Gott. Aber bei diesem Gott, dem Gott Israels, sind plötzlich auch die aus den anderen Völkern, die von Gott mit hinzugeführt werden und die vielleicht sogar Priester werden.
Ja, machen wir das nochmal ganz deutlich an Vers 20 an einem Punkt. Sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe, die Israeliten werden als Opfergabe, und da kommt genau dieses Bild auf. Ja, warte mal, da sind ja die Völker, die sie da bringen, sozusagen die Opfernden, die auf einmal am Kult teilhaben dürfen, vielleicht sogar die Priester, die den Kult vollziehen. Und damit wird der Text unglaublich anschlüssig, weil das heißt, da etabliert Gott nicht nur eine neue Kultordnung, sondern eine ganz neue Ordnung, wer Zugang zum Kult und zu Gott hat.
Während die Frage nach dem Zugang zu Gott, zu seinem Heiligtum, zur Gemeinschaft mit ihm im ersten Text, wie wir gesehen haben, aus dem Buch Jesaja noch an vielen Stellen auch zu entschlüsseln war, ist es etwas anders, wenn wir jetzt hier auf den Text aus dem Lukas-Evangelium gucken. Wir sind im 13. Kapitel und hier wird es schon sehr konkret, wie man sich das vorzustellen hat, wenn das mit dem Zugang nicht klappt.
Anders formuliert, im Evangelium geht es weniger um Zugang, sondern ihr werdet am Sonntag die Worte hören, es geht um eine enge Tür, es geht um verschlossene Türen und es geht um einen Gott, der ganz klar zu Leuten sagt, nee, haut mal ganz schnell ab von hier, ihr habt hier gar keinen Ort zu finden.
Wir gucken aber uns den Text jetzt mal von Anfang an an. Wir sind im Übergang vom ersten Teil des Reiseberichts im Lukas-Evangelium zum zweiten Teil. Das ist deswegen wichtig, nicht um einen Riesenbogen zu schlagen, aber um deutlich zu machen, dieser zweite Reiseteil nach Jerusalem hin, das ist schon die Zielperspektive jetzt, der steht ganz unter dem Vorzeichen, Gott wendet sich den Armen und den Schwachen und den Sündern zu. Und diese Perspektive wird in den folgenden Kapiteln, kann man sagen, aufgemacht durch tolle Gleichnisse, die wir alle kennen. Es geht um den Pharisäer und den Zöllner, um den Zöllner Zachäus, es geht um den armen Lazarus, das verlorene Schaf und so weiter und so fort. Ganz viele Erzählungen, die uns seit Kindertagen vertraut sind. Das ist die Langzeitperspektive. Und am Anfang dieses Reiseberichtsteils, der sich ganz dieser Zuwendung Gottes widmet, ausgerechnet ein Text über eine verschlossene Tür, das hat schon eine gewisse Pointe des Erzählers in sich.
Das macht aber direkt Sinn, wenn man bedenkt, was da im ersten Vers, beziehungsweise Vers 22, dem ersten Vers, den wir da am Sonntag hören, steht. Da wird beschrieben, und das ist keine Nebennotiz, es wird beschrieben, dass Jesus eben von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf ging. Und wir erfahren eben, er begegnet Leuten, er hält Mahl mit Leuten, Leute gehen einen Teil des Weges mit und verschwinden dann wieder. Und genau diese Frage steht im Mittelpunkt des Gespräches, was sich in dieser Situation dann da ergibt.
Und es wird sofort eine Diskrepanz deutlich zwischen dieser Unermüdlichkeit Jesu zu verkünden und der Frage, die ihm jemand unterwegs stellt, der nämlich in Vers 23 dann sagt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und es klingt schon so, als würde er das fast vermuten. Ja, sind es nur wenige, die gerettet werden? Tja, und jetzt kommt die Antwort Jesu.
Jetzt mal ehrlich, wir kamen doch eben bei Jesaja von so einer schönen Vision. Völkerwallfahrt, alle Völker kommen nach Jerusalem, es wird so universal ein Bild entworfen, die Welt kommt zu Gott. Und jetzt auf einmal stehen wir am Sonntag im Evangelium vor einer engen Tür und Jesus sagt, ja, bemüht euch mal lieber mit allen Kräften, so einfach ist die Geschichte nicht.
Das Spannende ist ja, dass von einer engen Tür da noch die Rede ist, ne? Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Und dann, denn viele werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Eine enge Türe ist eine offene Türe. Es braucht nur Anstrengung, sich da durchzuquetschen. Das heißt, es braucht Anstrengung, den Einlasskriterien zu genügen oder, so könnte man sagen. Also, wir haben hier eine enge Türe in Vers 24. So, und jetzt kommt der Vers 25 und der schlägt die Türe im wahrsten Sinne des Wortes zu.
Und jetzt kommt dieser Knallervers. Ich lese den mal in der Gänze vor. Also Vers 25. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft, Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid.
Ups, eben sind noch alle, egal woher sie kamen, irgendwie eingeladen gewesen. Und hier sagt der Herr des Hauses, danke, ich glaube, ich kenne euch gar nicht. Man merkt dem Text schon allein so, wie er geschrieben ist, an, dass es hier um ein ganz drängendes Bild geht. Je mehr Verben benutzt werden, kleiner Exkurs in die Erzähltechnik, umso sehr geht es darum, eine Dynamik zu erzeugen. Der Herr des Hauses steht auf, er verschließt die Tür, dann wird draußen geklopft und gerufen und so weiter und so fort. Also es ist unglaublich viel zusammengepackt, aber es zeigt uns, dass mit der engen Tür es ernst zu nehmen. Es ist nicht eine Tür, die dauerhaft irgendwie in Spalt breit offen steht, sondern es ist eine Tür, die gerade noch offen steht, die aber irgendwann sich auch schließt. Und das ist natürlich eine total anstößige Perspektive, weil wir ja immer an den lieben Jesus denken, der erstmal für alle Welt die Türe aufstößt, der durch alle Städte und Dörfer zieht, um den Leuten seine Botschaft zu verkünden.
Vielleicht stellen wir uns doch mal kurz vor Augen vor. Wir sind auf dem Weg zum Himmel, wir sehen einen schmalen Eingang, denken, jo, wir haben es geschafft und kurz bevor wir da sind, macht jemand die Tür zu. Wir klopfen an und sagen, Entschuldigung. Und dann sagt die Stimme, Geschlossen. Schönen Tag noch. Tschüss.
Klingt nicht so einladend, muss man an der Stelle sagen. Ja, beziehungsweise klingt sogar ziemlich demotivierend. Und da versteht man auch diese Frage eingangs, wie ist es denn? Sind es nur wenige, die gerettet werden? Also nach 24 und 25 würde ich sagen, jupp, es sind nur wenige. Macht euch mal lieber schnell auf. Das Drängende kommt da nochmal zum Ausdruck. So, und jetzt geht der Text aber natürlich noch weiter. Es wird dann nämlich beschrieben, was wir wahrscheinlich auch machen würden, ja. Wir fangen dann an zu argumentieren. Ja, wenn ihr dann anfangt zu sagen, wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen geleert. Ja, also wir haben doch irgendwie schon mal Gemeinschaft mit dir gehabt. Warum ist jetzt diese Tür zum Reich Gottes, warum ist die denn jetzt verschlossen?
Beziehungsweise da ist genau der Knackpunkt. Du sagst gerade, wir haben doch Gemeinschaft mit dir gehabt. Ja, und dann müssen wir im Kopf weiterlesen, ja, diese Leute, die haben kurz Gemeinschaft, die haben eine Begegnung mit Jesus gehabt. Aber sie haben sich nicht entschieden, ihm zu folgen, in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Sie sind nicht mit ihm auf dem Weg weitergegangen. Sie kommen sozusagen im Nachhinein hinterhergerannt und wollen dann noch schnell durch die Tür rein. Das klappt nicht.
Und ich habe ja eben gesagt, zu einer dieser großen Geschichten, die jetzt in den folgenden Kapiteln auf uns warten werden, gehört die Geschichte zum Zöllner Zachäus. Und die haben wir alle im Kopf, deswegen kann ich sie, glaube ich, hier anführen. Es ist ein gutes Beispiel. Auch der hat erstmal Jesus nur gesehen, aber dann kommt ja der Satz, auch in der neuen Einheitsübersetzung so schön, ich will bei dir bleiben, ich muss zu Gast sein. Ja? Und das ist eben genau der Ausdruck dafür, dass es nicht eine punktuelle Begegnung nur ist, sondern etwas Dauerhaftes passiert, weil dieser Besuch nämlich nicht folgenlos bleibt. Der Zachäus, so heißt es ja dann, ändert seine Art und Weise, den Zoll aufzunehmen und er verschenkt von seinen Sachen, also er ändert einfach sein Verhalten und das ist der Knackpunkt. Zusammen essen reicht nicht. Zusammen essen und verstehen, wozu diese Mahlgemeinschaft mich einlädt, das ist der entscheidende Punkt zum Thema Zugang.
Und jetzt treibt der Text das Bild noch auf die Spitze. Wir springen ein bisschen im Text und dann kommen wir wieder irgendwie versöhnlich zurück zur ersten Lesung. Weil in Vers 29 dann wird wieder ein Bild entworfen, wo aus allen Himmelsrichtungen die Leute dann doch kommen. Die kommen in dieses Haus nämlich hinein. Sie werden an dem großen Festmahl Gottes teilnehmen. Sie werden in dem Haus am Tisch sitzen. Aber dieses Bild ist immer noch eine Fortsetzung der geschlossenen Tür. Denn, tja, da kommen aus allen Himmelsrichtungen viele Leute. Aber der Fokus beim Evangelium besonders liegt ja auf die, die vor der Tür sind. Sozusagen, die ihm zugucken müssen, wie ganz viele Leute reinkommen, aber sie draußen bleiben müssen.
Okay, aber jetzt schauen wir uns doch nochmal den Schluss des Evangeliums vielleicht ein bisschen genauer an. Dort ist die Rede davon, dass also, wenn wir vor dieser verschlossenen Türe stehen, ja, dass dann da Heulen und Zähneknirschen ist. Warum? Weil wir ausgeschlossen sind, Punkt 1. Und Punkt 2, weil wir sehen, dass wir, die wir ja offenbar gerade so viel dran gesetzt haben, dazu zu gehören, feststellen müssen, da sind schon welche drin. Ja? Also wir sind ausgeschlossen, erste Enttäuschung, zweite Enttäuschung, aber andere wurden reingelassen durch diese enge Tür. Und zwar wer? Abraham, Isaak, Jakob, alle Propheten, ja, also die aus der Vorzeit, die sind drin, wir sind ausgeschlossen. Und das Bild wird noch erweitert, dass nämlich von Osten und Westen und Norden und Süden welche kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Das heißt, wir haben das Bild, dass auf der einen Seite ganz viele offenbar durch diese Türe hindurchgehen können und andere, wie wir, die wir hier angesprochen werden im Evangelium, diejenigen, die hier gefragt haben, dass die offenbar Probleme mit dieser Türe haben, denn die wird direkt vor ihren Augen zugeschlossen. Jetzt geht es aber ja eigentlich nicht darum, irgendwen zu demotivieren, sondern Jesus will sagen, okay, ich ziehe hier durch die Gegend, ich lehre in Städten und Dörfern, ich spreche mit euch, aber dass ihr mich gehört habt, wird es nicht entscheiden, ob ihr reinkommt oder nicht. Entscheidend ist, was ihr danach tut. Und ich habe eingangs schon gesagt, dass dieser ganze zweite Reisebericht dreht sich um Gottes Zuwendung zu den Armen, Schwachen und Sündern. Und das ist der Maßstab. Ihr müsst diejenigen sein, die nicht nur meine Lehre hören, sondern die sich wie Gott den Armen, Schwachen und Sündern zuwenden. Dann ist die Türe zwar trotzdem vielleicht eng, aber nicht verschlossen.
Und so wird aus diesen ganzen Bildern von der engen Tür und der verschlossenen Tür eben eine Motivation. Bekennt euch zu Jesus und geht den Weg, dann steht euch diese Tür weiter auf, als dieses Bild der engen Tür uns da vor Augen führt. Also es geht um eine Motivation. Und damit haben wir eine furchtbare Brücke jetzt geschlagen zur zweiten Lesung, weil die zweite Lesung möchte eigentlich auch Motivation geben, eben an die Gemeinden, die den Hebräerbrief im damaligen Kontext gelesen haben. Kurze Triggerwarnung aber vorher, in unseren Ohren ist das wenig Motivation, was da anklingt.
Deswegen ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, das Ziel dieses Abschnitts aus dem Hebräerbrief, 12. Kapitel, auch ein bisschen gestückelt, den wir am Sonntag hören, das Ziel dieses Textes ist es, es geht darum, Ausdauer und Bewährung im Glauben herbeizuführen bei der Gemeinde, ja? Und wenn hier von Züchtigung, und das ist nämlich genau der Trigger, wenn von Züchtigung die Rede ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass man geschlagen wird zur Bestrafung, ja, sondern, und jetzt wird es eben so ein bisschen anstößig, sondern das Schlagen, das Züchtigen ist eine Variante der Erziehung, ein antikes Erziehungsmerkmal, das eigentlich für Beziehung und das Bewahren vor Fehlern steht. Und das ist natürlich in unseren Ohren etwas, sagen wir mal, anders.
Ja, da muss der Alttestamentler sagen, das ist halt typisch alttestamentlich. Das ist das, was man kennt. Du hast eben schon hier darauf hingewiesen, typische pädagogische Maßnahme, dass auch typische Reden, die typische Art von Gott zu reden. Wir haben hier direkt im Hebräerbrief ein Zitat aus den Sprichwörtern. Ich kann es aber sogar noch zuspitzen und auf eine andere Stelle verweisen. 2 Samuel 7, die sogenannte Nathansverheißung verweisen, wo Gott selbst sagt, er wird den Königssohn nach Menschenart schlagen. Da wird das Bild wirklich nochmal drastischer zugesagt. Aber es geht um eine Beziehung, die im damaligen Kontext genau damit ausgedrückt wird, nach dem Motto, diese Schläge, die ihr erfahrt, dienen dazu, euch zu einem, Entschuldigung, dass ich so sage, besseren Menschen zu machen und zu einer besseren Beziehung zu Gott zu führen. Nochmal, furchtbar für unsere Ohren, aber im damaligen Kontext ergibt das Sinn.
Der Autor des Hebräerbriefs spielt hier mit unterschiedlichen Zitaten aus dem Buch der Sprichwörter, aus dem 3. und auch aus dem 4. Kapitel. Das kann man auch ganz gut in der Auslegung sich nochmal vor Augen führen. In Vers 6 wird der Gedanke, den wir jetzt schon mal formuliert haben, wirklich ins Wort gebracht. Denn, so heißt es hier, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Für uns klingt es paradox, aber es ist eben eine eigentlich positive Beziehungsaussage der antiken Welt, die dahinter steckt. Man könnte auch sowas sagen, denn du bist ihm nicht egal. Ja? Weil man nicht egal ist, wird versucht, an einem zu feilen und einen zu einem, ja, gottesfürchtigen Menschen zu machen. Der Weg ist für uns sperrig.
Das klingt zwar wirklich für unsere Ohren total absurd, aber der Hebräerbrief sagt uns am Sonntag, dass eben das erfahrene Leid in der Gegenwart aufgrund des Glaubens sozusagen eine Auszeichnung ist, weil man daran erkennen kann, dass man eben Kind Gottes ist und das erfahrene Leid umgedeutet wird als pädagogische Maßnahme Gottes für eine bessere Zukunft. Vielleicht machen wir das an Vers 11 deutlich, den ich mal kurz vorlese. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens.
Und die Folge davon ist, oder das große Ziel dann, macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark. Also darauf zielt der Text, auf eine Stärkung. Schafft ebene Wege für eure Füße und jetzt, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Da kommt zumindest ein bisschen ein Pflaster auf das drauf, was vorher durch das Wort der Züchtigung ins Wort gebracht wurde.
Das ist ja der Rahmen am Sonntag. Der Text fängt an mit dem Aufruf, verzagt nicht, und dann der Erklärung, damit eure Hände nicht erschlaffen und eure Knie nicht wanken. Sozusagen härtet euch in dieser Situation ab, damit ihr aufrecht vor Gott stehen könnt.
Wir haben 3 Texte an diesem 21. Sonntag, die eigentlich uns total motivieren wollen. Die uns sagen wollen, ihr gehört eigentlich auch natürlich zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Ihr könnt es schaffen. Ihr könnt zu denen gehören, die gerettet werden, zu denen, die herbeigerufen werden. Ihr könnt zu denen gehören, deren Glieder stark gemacht werden. Aber, und das ist eben unsere Linie gewesen, in allen 3 Texten ist irgendwie auch etwas drin, was uns echt nachdenklich macht, was irgendwie so ein bisschen so ein Kloß im Hals erzeugt, weil da immer noch Bilder und Brechungen drin sind, die uns auch darauf hinweisen, dass das keine geradlinige Geschichte mit Gottes Beziehung zu uns ist und dass da auf unterschiedliche Art und Weise, wie wir festgestellt haben, Herausforderungen mit verbunden sind.
Jetzt zum Abschluss unserer Folge wollen wir euch wieder einladen, unten in die Shownotes reinzugucken. Dort findet ihr alle 3 Texte zum Nachlesen und dort findet ihr auch die Links hinüber auf unsere Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung findet und auch noch die ganzen einzelnen Aspekte nochmal genauer ausgelegt nachlesen könnt. So, und wirklich zum Abschluss unserer Folge frage ich dich jetzt, Christel, welchen Vers nimmst du mit in den Sonntag?
Das ist bei diesen Texten ja tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich nehme mal den Ruf aus Vers 25 noch mit. Herr, mach uns auf. Wir haben schon gesagt, dieser Vers ist irgendwie ganz, ganz dringend und drängend geschrieben von all den Verben, die benutzt werden. Und irgendwie haben wir ja auch diesen dringenden Ruf in uns. Herr, mach uns auf. Also lass uns rein, lass uns zu dir gehören. Vielleicht manchmal so ein kleines Stoßgebet, was damit auch verbunden ist. Und ich will nicht sagen, dass das Stoßgebet nicht auch mal hilft und dass wir nicht auch mal genau das sagen dürfen. Herr, mach uns auf, das ganz drängend formulieren. Und es gibt Notsituationen, vielleicht haben wir die auch schon selber erlebt, wo es wirklich auch so ist, dass man sagt, jetzt, lieber Gott, zeig dich, lass mich doch irgendwie Beziehung mit dir gerade erleben. Der Text hier sagt uns, ja, also er sagt ja auch nicht, ihr braucht gar nicht mehr zu rufen. Die Antwort ist nur, wenn ihr ruft nach Beziehung mit mir, dann überlegt, wo ihr selber Beziehung lebt und was ihr aus dieser Beziehung mit mir heraus tut. Und ich glaube, dass es gut tut, das irgendwie sich selbst auch vor Augen zu führen. Wonach rufe ich, aber was tue ich auch selbst?
Ich bin ein bisschen überrascht von mir, denn ich hatte extreme Bauchschmerzen, nachdem ich die zweite Lesung für unsere Podcast-Folge vorbereitet habe. Das ist so ein Text, der liegt einem quer im Magen. Aber trotzdem nehme ich gerade aus dem Text einen Vers mit, der irgendwie doch für mich als Motivation klappt, überraschenderweise. Da steht nämlich in Vers 13 die Aufforderung, schafft ebene Wege für eure Füße. Und diese wenigen Worte finde ich faszinierend und ich bin dann doch genau da hängen geblieben. Schafft ebene Wege. Welche Wege gehen wir denn? Wir gehen die Wege des Herrn, die Wege Gottes, die er uns vorbereitet, um ihm nachzufolgen. Wir aber sollen sie uns ebnen, nicht glatt bügeln, sondern so begehbar machen für uns, dass unsere Füße gemeinsam, das ist der wichtige Punkt für mich, gemeinsam darauf zusammen als Gemeinschaft gehen können. Das heißt, diese Motivation ist da, diese Wege begehbar zu machen. Auch wenn so ein Text wie Hebräer 12 da einem unglaublich quer liegt, sind wir doch aufgerufen, motiviert zu sein und zu sagen, ja, wir gehen diese Wege mit Gott und wir ebnen diese Wege auch für andere gemeinsam, auch wenn schwierige Zeiten um uns herum sind. Da müssen wir das nicht erklären als Gottes Strafe für uns. Schwierige Zeiten gibt es auch ohne Gottes Strafe. Aber die Aufforderung, diese schwierigen Zeiten gemeinsam zu meistern, gemeinsam den Weg zu ebnen, auch für andere, das ist eine schöne Motivation, die ich mitnehmen möchte am Sonntag.
Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und viel Freude beim Bibelentdecken.